Vortrag von Dr. Wolfgang Peter über die Bedeutung der Anthroposophie für die Zukunft der Menschheit vom 24. Februar 2004.
Liebe Freunde, wir haben uns das letzte Mal so mehr mit allgemeinen Gesichtspunkten beschäftigt über die Unterscheidung des logischen aristotelischen Denkens und dem platonischen Ideenschauen. Also ein Denken, das erstens einmal bildhafter ist als das logisch ableitende Denken und in dem bereits beginnt eine elementare geistige Wahrnehmung. Das logisch-aristotelische Denken ist im Grunde, da ist man noch im Zustand des Blinden, der jetzt versucht, Rückschlüsse zu machen, wie die Welt, die er da ertastet, aber nicht sehen kann, wie die ausschaut. Und im platonischen Denken, in der Ideenschau, beginnt man sich bereits bewusst zu sein, dass man es auch mit einer geistigen Außenwelt zu tun hat. Man kann also dann unterscheiden, eben, welche Gedanken etwa man selbst gebildet hat und welche Gedanken eben in irgendeiner Form aus der geistigen Außenwelt kommen, von verschiedensten Quellen. Also da beginnt man, die Realität des Geistigen um uns herum bereits auf elementare Weise kennenzulernen. Es ist allerdings noch kein Hellsehen in dem Sinn, also Hellsehen hieße dann, dass das Ganze wirklich zum imaginativen Bild wird, so dicht wird es nicht. Es ist also das Erlebnis im platonischen Denken in Gedankenformen zunächst. Also ähnlich wie wir es in unserem Denken kennen, allerdings ein sehr intensives Erleben ist es und eben sehr deutlich auch das Erleben, das sind nicht meine Gedanken, das weiß man sehr deutlich. Also so wie man hier unterscheiden kann, das bin ich und das ist der Tisch da draußen, so kann man auch da dann eigentlich unterscheiden zwischen den eigenen Gedanken und fremden Gedanken, die man erlebt. Dieses platonische Denken ist aber trotzdem eines, das, wenn es auch nicht Imagination ist, also noch nicht unmittelbar hellsichtige Wahrnehmung der geistigen Welt ist, ist es doch immer sehr viel bildhafter eben als das logisch ableitende Denken. Also im platonischen Denken ist immer ein viel stärkeres Zusammenschauen da. Und für unsere Zeit, darauf hat Rudolf Steiner deutlich hingewiesen, aber auch die Entwicklung im 20. Jahrhundert hat das gezeigt, dass es irgendwo in die Richtung hingeht. Die Entwicklung wird sein, dass beide Denkarten, beide Erkenntnisarten zusammenfließen müssen immer mehr. Dass sozusagen die geistige Wahrnehmung mit der klaren logischen Struktur des aristotelischen Denkens erfasst werden kann. Das war zur Zeit Platons oder auch noch zur Zeit des Mittelalters, wo diese platonische Strömung noch nachgewirkt hat, nicht der Fall. Da konnte man noch nicht so wirklich beides in Einklang miteinander bringen. Es war eben eine sehr blumige, bilderreiche Sprache, vielfach aus der diese Erlebnisse geflossen sind und in der sie dann niedergeschrieben wurden. Aber es kommt nicht also bis zum klaren, logischen Durchschauen dessen, was man sieht. Wir haben davon gesprochen, dass dieses platonische Denken, und wir haben in vielen Vorträgen eigentlich schon davon gesprochen, dass das vor allem in der Schule von Chartres sehr stark nachgewirkt hat. Dass dort noch viele Menschen waren, die das einfach noch hatten, in letzten Resten noch hatten, und versucht haben, dieses platonische Ideenschauen in Verbindung zu bringen mit der christlichen Lehre, mit dem, was also aus dem Christentum gekommen ist. Und das ging eigentlich sehr problemlos, die christlichen Inhalte mit dem, was man so im platonischen Denken erleben kann, zusammenzuschauen. Und es ist verblüffend viel eigentlich drinnen, dann auch von antikem Gedankengut, gemischt mit dem christlichen Denken, das geht eins ins andere über. Man benutzt eigentlich vielfach die Bildersprache der griechischen Mythologie, um christliche Inhalte auszudrücken. Und man sieht eigentlich überhaupt kein Problem dabei. Diese Schule von Chartres hat ihren Höhepunkt im 13. Jahrhundert. Geht also so also im 13. Jahrhundert, sie endet etwa mit 1200 dann. Also Ende des 13. Jahrhunderts endet sie ziemlich abrupt eigentlich. Und da hat sie auch ihren Höhepunkt. Es gibt aber Nachwirkungen, haben wir gesagt, wo das noch ausstrahlt, in die Zeit hinein, als bereits die logisch-aristotelische geprägte Scholastik sich entwickelt hat. Nicht wahr? Nach 1200, so um 1240, 1250 herum beginnt sich die Scholastik ganz stark zu entwickeln. Also ein theologisches Denken, das sich jetzt ganz klar bewusst ist, ich kann eigentlich selber die geistige Realität nicht mehr schauen, ich kann sie nicht mehr selber erleben, aber ich kann mit dem logischen Verstand versuchen zu begreifen, was an Offenbarung überliefert ist. Das heißt, was an Schauungen aus der alten Zeit überliefert ist. Und ich erkenne, mein Verstand, meine Vernunft reicht aus, um zumindest gewisse elementare Wahrheiten klar und deutlich und logisch widerspruchslos einzusehen. Gewisse höhere Wahrheiten dann nicht mehr, aber gewisse Grundwahrheiten kann der logische Verstand nachvollziehen. Das hat also die Scholastiker dann zunächst zu der Anschauung gebracht, ja, in meinem Denken, in meinem logischen Denken ist zumindest ein Funke von der Weisheit drinnen, die auch eben in der Welt, in der ganzen Schöpfung drinnen waltet. Etwas davon lebt auch in meiner Vernunft drinnen. Und daher ist meine Vernunft fähig, eben die geistige Welt zu begreifen, bis zu einem gewissen Grade, auch wenn ich sie selber nicht mehr schauen kann. Und der wesentliche Punkt ist, und das wesentlich Neue ist, was für uns heute so selbstverständlich ist, was für die Menschen damals überhaupt nicht selbstverständlich ist, sie beginnen zu erleben, ich denke. Das heißt, sie erleben sich selbst als tätig im Denken. Das hat es früher nicht gegeben. Das hat es namentlich nicht gegeben im platonischen Denken. Bei Aristoteles, der eben ein Vorreiter ist, fängt das so ein bisschen an, aber im Allgemeinen waren sich die Menschen nicht bewusst, ich denke. Sondern wenn ich Gedanken erlebe, dann sind sie eigentlich Eingebungen von irgendwo. Also es ist eigentlich die Wahrnehmung des Denkens anderer geistiger Wesen, aber nicht mein eigenes Denken. Das war ganz selbstverständlich. Heute ist genau das Gegenteil selbstverständlich. Nur heute würden die meisten sehr verwundert schauen, also wenn man ihnen sagt, ja, in deinen Gedanken versprechen alle möglichen geistigen Wesen, dann wird man wahrscheinlich gleich ins Irrenhaus geführt. So, wenn man das so draußen auf der Straße laut äußert. Also so stark geändert hat sich das. Und in dieser Zeit, also von 1200 bis 1300 etwa, in diesem Jahrhundert, ist das sehr schnell gegangen. Dieser Umsturz war sehr plötzlich eigentlich, dass eine ganz andere Art des Bewusstseins sich mit dem Denken verbunden hat. Und das hat zugleich gebracht einen ganz starken Fortschritt im Selbstbewusstsein der Menschen, sich als Individuum bewusst zu sein. Man muss denken, dass die Menschen in früheren Zeiten sich viel, viel weniger als Individuum bewusst waren als wir heute. Auch für uns ist es heute so klar, ich bin ich und die anderen sind andere. In alten Zeiten hat man sich als Teil einer Familie, eines Stammes, eines Clans und so weiter empfunden. Als ein Teil davon, der eigentlich nicht lebensfähig und existenzfähig ist, unabhängig davon. Der ganz verloren gewesen wäre, wenn er oder verloren war, wenn er etwa ausgestoßen wurde aus dem Stamm. Das war eine der schlimmsten Sachen, verbannt zu werden aus dem Kreis, zu dem man dazugehört. Weil damit verliere ich eigentlich, mein Ich, meine Persönlichkeit, alles. Weil mein Ich eben nicht selbstständig noch auf sich steht, sondern noch ganz verbunden ist mit der Gruppe, in der es drinnen steht. Man hat Nachwirkungen davon natürlich heute noch. Wenn Sie etwa schauen, also in südlichere Länder, also ich denke vor allem so über Afghanistan, aber auch Iran, also im Nahen und Ferneren Osten, da gibt es noch ganz stark diese Tradition mit den Familienclans, wo der Einzelne überhaupt keine freie Entscheidung hat oder so, ich will mein Leben so bestimmen, wie es mir passt. Das ist undenkbar. Und wenn es einer wagt, dann dann wird er halt ausgemerzt. Ich meine, dann ist er halt ein faules Glied am Ganzen und da findet man gar nichts dabei. Das heißt, da wirken teilweise noch Impulse nach, die bei uns oder zumindest teilweise bei uns schon ganz anders geworden sind. Und dadurch entstehen natürlich immense Konflikte. Also viele Konflikte, die heute in der Welt bestehen, entstehen einfach dadurch, dass die Menschen in Wahrheit in nicht mehr verschiedenen Jahrhunderten, sondern in verschiedenen Jahrtausenden eigentlich leben. Und nur der Schein trügt deswegen, weil alle heute die gleiche äußere Technik verwenden. Alle sitzen im Mercedes oder im Jeep oder sonst wo und die bedienen genauso einen Computer oder haben ihren Laptop oder sonst was. Das funktioniert. Das tut dem keinen Abbruch. Aber tief im Inneren ist eine ganz andere Art, die Welt zu erleben. Und das prallt aufeinander. Und hier eben für Europa ist dieser starke Umbruch eben besonders in dieser Zeit zwischen 1200 und 1300. Auslöser dafür war, dass eben wirklich Mitte dieses 14. Jahrhunderts, des 13., ja, des 14. Jahrhunderts, 13. Jahrhunderts. Schwere Sache. Des 13. Jahrhunderts. Mitte des 13. Jahrhunderts eine absolute geistige Finsternis da war. Wo wirklich also unterbrochen wird, absolut in der, fast durch die gesamte Menschheit, durch die Möglichkeit, überhaupt selbstständig Geistiges wahrzunehmen. Selbst für Menschen, die bereits einen sehr hohen geistigen Entwicklungsgrad hatten. Es ist einfach finster. Das heißt, sie sind eigentlich ganz auf sich verwiesen. Sie sind abgetrennt in ihrem bewussten Erleben zumindest von der geistigen Welt. Und viele sind es bis zum heutigen Tage geblieben. Es ist eigentlich der Normalzustand geworden, dass man eine geistige Außenwelt nicht erlebt. Also wenn man Geistiges erlebt, dann meint man seine eigenen Gedanken vielleicht und seine eigenen inneren Regungen und kann sich nicht einmal eigentlich vorstellen, dass es rundherum noch was geben könnte. Ja, vielleicht die anderen Menschen haben vielleicht wahrscheinlich auch sowas, aber sehen kann ich das nicht und nur sie verhalten sich so ähnlich wie ich, also ist es anzunehmen, dass sie auch sowas erleben. Aber was das ist, weiß man nicht so recht. Was dieses Geistige ist. Aber das Ich-Bewusstsein wird gestärkt. Nun ist es interessant zu sehen, dass trotzdem nach dieser Zeit der geistigen Finsternis, die kurz ist, 10, 20 Jahre vielleicht, dass es danach trotzdem noch einen Abglanz gibt dieses platonischen Erlebens, das vorher die normalere Erlebnisweise war. Wir haben gesprochen in einem der früheren Vorträge von Brunetto Latini, dem Lehrer des Dante, des Dante Alighieri, wie er durch einen Schockzustand eigentlich dazu kommt, noch einmal solche geistigen Erlebnisse zu haben, wie sie ähnlich, ganz ähnlich geschildert wurden in der Schule von Chartres. Das erzählt damals, wie er von einer Gesandtenstelle zurückkehren will nach Florenz und kurz bevor er nach Florenz kommt, erfährt er, dass seine Partei, der er zugehört, dass die gestürzt worden ist, dass die Mitglieder seiner Partei, die Guelfen, dass die also blutig verfolgt werden und dass er nicht mehr zurückkehren kann in die Stadt und das ist also ein sehr starker Schock für ihn und dieser Schock löst also aus, dass er gewisse geistige Erlebnisse hat. Wie es ja oft ist bei Menschen, wenn sie einfach im Leben einen sehr schweren Schicksalsschlag erleben, sehr sozusagen durchgebeutelt werden, dann unter Umständen gewisse geistige Erlebnisse auftreten können, die oft sehr verworren dann natürlich sind. Bei Brunetto Latini war es eben immerhin so, und das zeichnet ihn aus, dass er diese Erlebnisse ordnen konnte und relativ bewusst fassen konnte und in einem großen Gedicht niedergeschrieben hat, seine Erlebnisse. Il Tesoretto heißt dieses Gedicht. Es ist eins der ersten, das in italienischer Sprache verfasst ist, oder besser gesagt im Florentiner Dialekt. Das ist auch etwas Neues, weil bis dahin war Latein die Gelehrtensprache. Und jetzt kommt etwas, diese Differenzierung in die einzelnen Volkssprachen hinein, in denen sich nämlich der einzelne Mensch viel gewandter ausdrücken kann, viel stärker seine Erlebnisse, seine Empfindungen viel deutlicher schildern kann. Ja, gerade das Latein ist ja eine relativ abstrakte Sprache. Brunetto Latini konnte dann in späteren Jahren, also es war viele Jahre später, nach Florenz zurückkehren und wurde dort ein Lehrer von Dante Alighieri. Und der Einfluss seiner Erlebnisse auf das Werk Dantes ist also sehr deutlich. Es ist in vielen Bereichen ist die göttliche Komödie Dantes, also sein großes Werk, ganz, ganz ähnlich dem, was Brunetto Latini schildert. Es beginnt schon einmal in sehr ähnlicher Weise, beide schildern, sie kommen in einen Wald, in einen wilden, undurchschaubaren Wald, in dem sie sich verirren, und dort beginnt die geistige Schau. Bei dem Wald weiß man nicht so recht, ist das noch der äußere Wald oder ist das schon ein geistiges Erlebnis, ist es also Bild für ein geistiges Erlebnis, es ist in Wahrheit beides. Das ist etwas sehr Typisches, dass die Schilderung einfach von dem einen ins andere hinübergleitet. Es beginnt, dass er sich wirklich in dem äußeren Wald verirrt und dort taucht dann die Schau auf und der Wald beginnt sich sozusagen zu verwandeln und es beginnen Dinge ins Erleben jetzt einzutreten, die sicherlich nicht mit äußeren Sinnen geschaut sind, sondern die geistig erlebt sind. Das Typische bei Dante ist, dass seine ganze Schilderungsart sehr, sehr, sehr persönlich ist. Dass es sehr deutlich herauskommt, das ist ganz sein persönliches Erlebnis, das er schildert. Das ist vorher bei den Lehrern der Schule von Chartres teilweise auch der Fall, teilweise sind es aber auch so allgemeine Urbilder, die geschildert werden, die uns heute oft sehr trocken vorkommen, die wir als Allegorien bezeichnen, die geradezu standardisiert sind. Das sind die Figuren, die dann auftreten, mit ganz bestimmten Attributen ausgestattet, und die kommen immer wieder vor, egal bei wem, der darüber schreibt. Nur, was für uns trocken ausschaut, war für die Menschen der damaligen Zeit nur eine Art Symbolsprache, die sie lesen konnten, die wir aber nicht mehr lesen können. Ich meine, wenn wir halt Buchstaben vor uns haben und wenn man aber Analphabet ist, dann sagt man, ja, was sind das für komische, trockene Zeichen, was fange ich mit denen an? Ein anderer liest einen ganzen Roman dahinter. Und so war es dort in einer höheren Ebene auch. Also diese strohtrockenen Allegorien mit ihren ganz genau genormten Bildern, die waren eine Symbolsprache, in der man Geistiges ausdrücken konnte. Bei Dante findet man diese standardisierten Allegorien eigentlich kaum mehr. Hier und da blitzen sie einmal durch, aber er schildert es eigentlich wirklich so, als wäre es sein persönliches Erlebnis, und das ist es ja auch. Es ist sein persönliches Erlebnis. Und er schildert jetzt vor allem das, was er erlebt, indem er mit Bewusstsein in die tieferen Schichten zunächst einmal seines eigenen Seelenlebens hineinsteigt. Das heißt, wodurch tauchen diese Erlebnisse auf? Sie tauchen dadurch auf, dass... Macht nichts. Das ist die moderne Zeit. Es beginnt dass das Bewusstsein einfach aufzuwachen beginnt für seelische Bereiche, die wir sonst verschlafen. Das ist ganz einfach. Wir sind halt heute zu sehr gewohnt, naja, die Welt ist das oder erschöpft sich in dem, was wir bewusst erleben können. Ende. So der durchschnittliche Mensch, das, was ich bewusst erleben kann, ist die Welt, und viel mehr gibt es nicht. Und wenn es noch was außerhalb gibt, dann stelle ich es mir eigentlich so vor, wie das, was ich eben mit meinem Bewusstsein erlebe. Klar, ist ja ganz verständlich, weil über das andere weiß ich nichts, zunächst gar nichts. Das heißt, wenn ich schon dazu gezwungen werde, mir etwas vorzustellen, was außerhalb dieses bewusst erfahrbaren Bereiches ist, dann mache ich mir halt ein Modell von dem, was ich gewohnt bin. So hat man es in der Physik gemacht, also gut, die Atome kann ich zwar nicht mehr mit Augen anschauen, aber ich mache mal halt ein Bild davon, so wie die Gegenstände in der Welt draußen sind. Also da hat man diese schönen Modellchen mit den Kugelchen und allen möglichen gemacht, so das Atomium, was im Drüssel steht und diese Dinge. Das sind ja eigentlich völlig naive Vorstellungen und so ist es sicher nicht, aber es ist halt eine Krücke zunächst gewesen. Solange ich beim aristotelischen Denken bleibe, bleibt mir auch fast nichts anderes übrig, weil ich sehe eben das rundherum nicht. Der andere Weg ist eben für die Bereiche, die zunächst im Unbewussten oder im Außerbewussten sind, wach zu werden, aufzuwachen dafür. Und genau das macht Schritt für Schritt Dante durch. Er wacht für immer tiefere Seelenschichten auf. Und merkt aber dann zugleich, das ist nicht nur etwas, was meine eigene Seele betrifft, was ich da entdecke und erlebe, sondern da gibt es sozusagen außer mir auch noch Seelisches und Geistiges, das da hineinspielt. Ich komme also auch da in eine Seelenwelt, in eine geistige Welt hinein. Aber indem ich eben zunächst in mein eigenes Seelenleben hineinsteige. Auch das ist schon wieder ganz anders, als man es früher erlebt hat. Früher hat man überhaupt das Seelische gar nicht so sehr in sich empfunden, als vielmehr um sich empfunden. Wenn die Menschen von ihrer Seele gesprochen haben, dann haben sie eigentlich nicht gemeint, das ist was, das erlebe ich da drin, das sitzt vielleicht im Kopf oder sonst wo oder im Herz, wo auch immer, sondern eigentlich ist das so um mich herum irgendwie. Und es kommt nur langsam immer näher, das hat man schon gespürt, es wandert irgendwie immer mehr hinein, aber eigentlich die Quelle des Seelischen ist da draußen. Und natürlich erlebe ich die ganze Natur beseelt und belebt und durchgeistigt. Das war ganz selbstverständlich. Am ersten hätte man noch sich als seelenlos empfunden, aber die Natur draußen sicher nicht. Heute ist es genau umgekehrt. Ich meine, heute, naja, was soll da draußen beseelt sein? Das sind chemische Vorgänge oder sonst was. Ist die normale Anschauung heute. Also es hat sich absolut umgedreht. Und jetzt hat sich dieses Seelische nach innen gezogen. Man erlebt es also in der Natur draußen nicht mehr. Auch Dante erlebt es eigentlich zunächst so in der Natur draußen nicht mehr oder kaum mehr. Gerade so in den Schilderungen des Waldes am Anfang, so ein bisschen kommt das nur so ganz leicht durch. So ein bisschen merkt man, naja, das ist aber nicht nur der äußere sinnliche Wald, der da gemeint ist. Da erlebt er schon ein bisschen was von der Seele der Natur, aber so ganz schwach ist das. Früher wird immer geschildert, wie die Göttin Natura auftaucht, also wie ein geistiges Wesen auftaucht, das hinter der Natur steht und das sozusagen die Seele, der Geist der Natur ist. Bei Dante ist davon zunächst einmal zumindest überhaupt nichts zu merken. Er taucht aber ins eigene Seelische auf und merkt zumindest dieses eigene Seelische, das ist aber nicht nur, das bin nicht nur ich, sondern da ist auch anderes drinnen. Und ein typisches Erlebnis, das wir auch schon öfter geschildert haben, wenn man in das eigene Seelische eintaucht, dann beginnt man zu erleben die Kräfte, die in der eigenen Seele walten, die, man würde sagen, heute im Unterbewussten walten. Und die beginnt man aber jetzt sehr bewusst und sehr stark zu erleben und man beginnt sie in bildhafter Form zu erleben, ähnlich wie starke Traumbilder. Nur sie unterscheiden sich von Traumbildern eben dadurch erstens, dass sie viel regelmäßiger, viel gesetzmäßiger sind, dass sie meistens häufig wiederkehren, dabei vielleicht eine bestimmte gesetzmäßige Verwandlung wieder durchmachen. Also es hat nichts mit den normalen Träumen sozusagen zu tun. Ich meine, der Traum zeigt uns ja zunächst einmal nur, dass wir in unserer Seele so eine Fähigkeit haben, innere Bilder aufzubauen, die sehr, sehr, sehr plastisch sein können, die sehr lebendig sein können. Aber die normalen Träume sind meistens ein paar durcheinander gewürfelte Erinnerungsbilder und verzerrte. Also nicht, dass ich glaube, ich will auf irgendeine Traumdeutung hinaus, das ist das Verkehrteste. Ich will nur hinweisen auf dieses bildhafte Erleben, das zunächst kommt. Und mit dem man nur etwas dann anfangen kann, wenn man es bis zu einem Bewusstseinszustand heben kann, der zumindest so wach ist, wie wir im Alltag sind, wenn nicht wacher. Ansonsten kann man die Bilder gar nicht beurteilen, was das überhaupt ist. Naja, was erlebt Dante da zunächst? Er erlebt zunächst drei wilde Tiere, die auf ihn zustürzen. Das habe ich, glaube ich, auch das letzte Mal oder vorletzte Mal zumindest schon gesagt. Wilde Tiere, die auf einen zustürzen, sind immer ein Bild für die eigenen Triebe und Begierden, die man in sich hat. Und wie diese Tiere ausschauen, wie sie beschaffen sind, das sagt einem dann, welche Triebe das sind, welche Begierden das sind, die sich da scheinbar auf einen zustürzen. Ja, warum stürzen sie auf einen zu? Es sind eigentlich die Kräfte, die die eigene Seele verzehren, die sie zu etwas machen, wo das Ich, also der eigentliche Kern des Menschen, nicht Herr ist. Und sie wollen das eigentlich die Seele zerreißen und zerfleischen. Und jetzt ist diese Seele des Menschen, das Seelische des Menschen, nicht so ein Einheitsbrei halt, also Seele, sondern man muss, wenn man wirklich geisteswissenschaftlich herangehen will, es ein bisschen genauer fassen. Es gibt verschiedene Formen der Seele, verschiedene Kräfte in der Seele, die sehr unterschiedlich sind und die sich auch zu unterschiedlichen Zeiten in der Entwicklung der Menschheit stärker herausgebildet haben. Rudolf Steiner spricht davon, dass sich zuerst die sogenannte Empfindungsseele herausgebildet hat. Das heißt, also im Erleben der Menschen war es so, dass ein Seelisches, das sie zunächst als um sich empfunden haben, dass das zunächst in sie immer mehr hineingegangen ist und das hat zunächst etwas zu tun gehabt, einmal mit allem, was sinnliche Wahrnehmung ist, was Genießen der sinnlichen Welt ist, was noch nicht Verstandesdenken etwa ist, was also einen sehr stark emotionalen, gefühlsmäßigen Charakter hat, wo man sich mit den Wahrnehmungen der Welt sehr, sehr gefühlsmäßig stark verbindet, wo man in seinem Tun, in seinem Handeln noch, möchte ich sagen, mehr instinktiv reagiert, nicht nach klarer Verstandesüberlegung, aber oft sehr treffsicher, gerade sehr treffsicher oft, weil gerade diese Empfindungsseele noch sehr stark verbunden ist, auch mit dem seelischen Außen, auch wenn man es dann nicht mehr so stark erleben konnte, aber es ist noch sehr stark verbunden. Diese Empfindungsseele hat sich sehr stark zu entwickeln begonnen, naja, in der Zeit des alten Ägypten etwa. Da fängt das in stärkerem Maße an. Also die Ägypter oder auch die Chaldeer und was es da alles gibt um die Zeit, waren eigentlich noch nicht Verstandesmenschen im Großen und Ganzen. Einzelne ja. Und was waren dann diese Einzelnen? Das waren die großen Volksführer. Das war der Pharao oder die hohen Priester und dergleichen, die sozusagen unter Anführungszeichen eingeweiht waren in eine Entwicklungsstufe, die der Rest der Menschheit erst ein paar tausend Jahre später durchgemacht hat. Also gerade der Pharao konnte vor allem deswegen Pharao sein, weil er eben schon einen gewissen verstandesmäßigen Überblick über die Dinge hatte und das ordnen konnte. Und die anderen hatten das noch nicht. Sie waren daher etwa auch nicht fähig, ein großes Reich etwa zu verwalten oder so etwas. Sie konnten gerade so in ihrem Familienclan oder so, das ging noch ganz aus dem empfindungsmäßig Instinktiven heraus. Aus dem kann man also die Verhältnisse innerhalb einer kleineren Gruppe noch ordnen. Aber ein großes Reich zu verwalten, da gehört schon sehr viel praktischer Verstand dazu. Und Pharao konnte der werden, der sozusagen Einweihungsschritte durchgemacht hat, eigentlich in dieses Verstandesdenken. Wenn es auch sicher nicht genauso war, wie wir es heute haben, aber doch im Prinzip auch ähnliche Funktionen hatte und durchaus sehr, sehr praktisch orientiert war. bei aller Mystik, die damit verbunden war, bei aller Religiosität, die damit verbunden war, sehr, sehr praktisch orientiert. Das ist überhaupt das Typische, dass die ganzen alten Kulte, dass die äußerst praktisch orientiert sind. Also es ist nicht so, man beschäftigt sich mit dem Geistigen und weil das äußere Leben ist so trocken, also ich möchte was vom Geistigen wissen und da sitze ich halt in irgendeinem Stübchen und spreche oder träume oder sonst wie vom Geistigen, sondern das hat handfest bedeutet, dadurch weiß ich und lerne ich, wie ich mit der Welt draußen umgehen soll. Das war der Sinn und Zweck. Also die Empfindungsseele. Das zweite ist eben die Verstandesseele. Rudolf Steiner nennt das dann die Verstandesseele, wo jetzt wirklich das logische Denken langsam beginnt. Naja, mit den Griechen ungefähr. Vorher gibt es es im Grunde nicht. Im Grunde ist Aristoteles der Erste, der den Begriff des logischen Denkens überhaupt fasst. Natürlich, das heißt nicht, dass nicht Logik in den Handlungen der Menschen vorher war. Nur sie waren sich dieser Logik nicht bewusst und sie haben es nicht aus der Logik heraus so geplant, sondern sie haben halt ihren Empfindungen gehorcht und das hat gepasst und funktioniert. Und wenn wir es heute anschauen, sagen wir, naja, ist nicht unlogisch, was die gemacht haben, war recht gut. Aber die meisten Menschen konnten diese Logik ihres Tuns eigentlich noch gar nicht durchschauen. Das heißt, das Interessante ist ja, dass der Mensch eigentlich sozusagen die Logik vorher praktisch tut, bevor er sie abstrakt begreift. Die Weisheit in unserem Tun ist eigentlich immer vorher da, bevor wir es begreifen. Heute versuchen wir es immer umgekehrt zu machen. Wir müssen alles vorher verstanden haben. Wie soll ich denn das tun? Weil da muss ich einmal einen Plan aufstellen. Ich muss das einmal genau durchsuchen und in ein Schema bringen und dann entschließe ich mich, nach diesem Schema so und so zu handeln. Das ist genau das Umgekehrte. Damals hat man eben zuerst folgerichtig gehandelt und noch gar nicht gewusst, was folgerichtiges Denken ist. Erst am Beobachten dieses Tuns und am Erleben dieses Tuns, vor allem dann am Erleben der logischen Ordnung in der Sprache, hat man dann das logische Denken entwickelt. Bei Aristoteles heißt es ja nicht umsonst, Logik kommt von Logos, von Wort, das kommt vom folgerichtigen Sprechen, vom widerspruchsfreien Sprechen eigentlich. Also die Logik ist zunächst nichts anderes als bitte rede so, dass du dich nicht dauernd widersprichst. So ganz simpel einmal ausgedrückt, so ganz unphilosophisch simpel ausgedrückt. Ich meine, wenn man da manchmal so manche Philosophen liest, dann denkt man sich, naja, sprich so, dass keiner versteht, aber gut. Das ist ein anderes Kapitel. Also die Verstandesseele ist das zweite. Diese Verstandesseele hat aber immer noch nicht dieses vollbewusste Ich denke. Das ist noch gar nicht so stark drinnen, sondern ich erlebe zwar folgerichtige Gedanken und ich kann mir diese folgerichtigen Gedanken bewusst machen, ich kann sie aussprechen in Sätzen, die einander nicht widersprechen, aber noch immer habe ich nicht so das Gefühl, ich baue mir meine Gedanken, ich bin die Quelle der Gedanken, sondern eher, ich erlebe die Wirklichkeit der Welt in Gedankenform, das ist es eher. Und das Ganze hängt auch noch sehr stark zusammen mit dem Gefühlsleben, insofern als das Denken, gerade in der griechischen Zeit, in der griechischen Philosophie, noch sehr viel stärker mit einem Gefühlsunterton begleitet war. Es war eigentlich nicht möglich, Philosophie zu betreiben, ohne mit starken Gefühlen das zu begleiten. Also Philosophie, die Weisheit lieben. Nicht die Gescheitheit konstruieren oder so, sondern die Weisheit lieben. Und da ist also ein Element, das nicht so nüchtern ist. Das kommt dann im Römischen, kommt es dann schon stärker hinein. Die Römer sind schon also ganz schön stückel nüchtern noch als die Griechen. Da kommt also dieses Verstandesmäßige noch stärker heraus. Beim Griechen ist noch viel mehr dieses Gemütsmäßige dabei. Und selbst Aristoteles sagt noch, naja, das Organ des Denkens ist das Herz. Das Herz denkt. Und so hat man es erlebt. Man hat nicht erlebt, so wie wir heute, wenn wir Gedanken erleben, die sind irgendwie da oben. So erleben wir das. Selbst ein Aristoteles noch, der die Logik entwickelt, hat eigentlich das Gefühl, da spüre ich was. Wenn ich Gedanken spüre, spüre ich da vor allem etwas. Und da die Mitte, gerade die Herzgegend, der Atemrhythmus auch, was auch mit der Sprache ja zu tun hat, hat ja auch mit dem Atem zu tun, hängt mit dem Gefühlsleben aber auch nach innen sehr stark zusammen. Also gerade von dieser Mitte aus steigt die Verstandesseele auf und steigt erst langsam sozusagen hinauf. Beim Römer ist schon ein bisschen weiter oben dann. Und heute bei uns ist ganz oben. Da ist dann schon der Vorhang zu und da tut sie nichts mehr. Also ganz kühl und nüchtern geworden. Dieses da oben, wenn du nur mehr da oben sitzt, geht es eigentlich schon über die Verstandesseele hinaus. Jetzt kommt dieses Bewusstsein, ich denke, ich beobachte die Welt. Da bin ich und dort ist die Welt und wir sind völlig getrennt und ich schaue mir das einmal von meinem Standpunkt aus an. Wenn man dieses Erleben hat, dann hat man das Erleben der Bewusstseinsseele. Da ist man sich jetzt ganz bewusst, ich bin ein Ich, ich bin ganz was anderes als alles andere, was da draußen ist. Ich bin auch was anderes als die Familie, aus der ich herausgewachsen bin oder der Clan, in den ich hineingeboren wurde und so weiter. Wenn man auch nicht genau weiß, was das Ich ist, aber es ist auf jeden Fall was anderes und auf das stelle ich mich jetzt. Da beginnt die Bewusstseinsseele. Und das Erleben, aber das seelische Erleben zieht sich jetzt eigentlich ganz so da in das Kopfmäßige zusammen. Wenn wir so versuchen zu lokalisieren, dann ist das, was irgend so da vorne da irgendwo lokalisiert ist. Da steckt das Bewusstsein am stärksten. Wir erleben das hellste Zentrum des Bewusstseins eigentlich da oben. Hängt auch damit zusammen, dass tatsächlich ja das Vorderhirn ein wesentliches Instrument dazu ist. Beim Aristoteles noch oder bei den Griechen war das Gehirn tatsächlich nicht das allein Entscheidende. Natürlich hat es auch mitgespielt, klar, die waren nicht hirnlos und haben das Hirn auch gebraucht, aber ein anderes Erleben war viel wichtiger und war die eigentliche Basis. Heute hat es sich also da hineingezogen, aber es ist da sehr verdichtet und sehr zusammengezogen und dadurch viel selbstbewusster und heller noch als in der griechischen Zeit dieses Erleben war. Das war viel traumartiger noch. So was wie zwar schon sehr helle und wache Träume, aber immer noch, ich verliere mich immer irgendwo ein bisschen drinnen in dem Ganzen. Ich finde keinen so einen ganz sicheren Standpunkt. Also drei sehr verschiedene Seelenkräfte sind damit angesprochen. Empfindungsseele, Verstandesseele, Bewusstseinsseele. Das unterscheidet Rudolf Steiner also sehr deutlich. Und jede dieser Seelenkräfte, dieser seelischen Bereiche kann jetzt ganz bestimmten, wie soll ich sagen, Verführungen unterliegen. Es können ganz bestimmte Kräfte dort auftreten, die negativ sind. Also gerade in der Empfindungsseele ist es immer das sehr stark Begierdenhafte überhaupt, die Gier nach irgendwas, wenn ich da was ein schönes Essen sehe, no, wie viel haben das heute noch? Das ist ein Bratel, da zerrinnt mir alles und ich habe gar keine anderen Gedanken mehr, als mir auf das Bratel da zu stürzen. Also, naja, haben wir ja alles in uns, die Empfindungsseele. Man kann das natürlich verfeinern, in allen sinnlichen Genüssen liegt das. Denn das heißt ja nicht, dass die an sich schlecht sind. Ich meine, wenn ich sage, naja, also gut, einmal Asket schmecken, braucht man nichts mehr, dass man es alles sehr, sehr unansehnlich ausschaut, dass man es irgendein trockenes Körnchen zeigt, es schmeckt scheißlich, aber dafür bin ich ein Asket und ein begierdeloser Mensch geworden. Das ist wie das andere Extrem. Das muss durchaus auch nicht gut sein, weil es dann oft nur eines bewirkt, wenn man zu starke Askese betreibt, dass nämlich die Begierden, die man hat, nur in eine tiefere, unterbewusste Schicht hinuntergeschoben werden und dort wuchern sie schön vor sich hin, dort wuchern sie schön vor sich hin. Und irgendwann kommt ein Moment, wo sie hervorbrechen und dann sind sie aber so stark, dass man ganz baff ist darüber. Und das kann nach Jahren oder Jahrzehnten sein. Man findet manches, also wenn man so manche sogenannten mittelalterlichen Mystiker liest, die so strenge Askese betrieben haben und dann wunderschöne Dinge schildern, dann sind das eigentlich nur Bilder, die sehr aus den eigenen Begierden herauskommen und die jetzt schon zu Fantasien werden, die da herauskommen. Das sind nur sehr spärliche, wirklich geistige Erlebnisse oft dahinter. Also es ist nicht alles Gold, was glänzt. Also da gibt es immer verschiedenste Verführungen. Es ist immer eine Verführung nach dem Plus und nach dem Minus eigentlich möglich und beides ist eine gewisse Gefahr. Diese Begierdenkräfte, die in der Empfindungsseele wirken, die erscheinen dem Dante jetzt in seiner, ja, man kann durchaus sagen, geistigen Schau in dem Bild einer Wölfin, die auf ihn zukommt. Also einer reißenden Wölfin, die also ganz gierig ist. Die je mehr sie frisst, umso gieriger wird. So erfährt er das dann. Und es wird noch eine Zeit dauern, bis einmal einer kommt, der die endgültig zur Hölle hinunterschickt und sozusagen, dass man sie los ist. Das sind also die Kräfte, die negativen Kräfte sozusagen der Empfindungsseele, die er darin sieht. Die Kräfte der Verstandesseele, also dieser Seele, die eigentlich mit der Mitte sehr stark zu tun hat, aus dem zunächst einmal das Gedankenleben aufsteigt oder aufgestiegen ist in der griechischen Zeit, die stark mit dem Gemüt auch zusammenhängt, diese Kräfte des Verstandes, wann kann ich die entwickeln? Ich brauche einmal eine gewisse Besonnenheit. Ich brauche die Kraft, unbeherrschte Emotionen zurückzuhalten. Wenn ich starke Emotionen herausbrechen lasse, dann kann ich nicht klar denken. Kein Mensch kann klar denken, wenn er in Rage ist. Also auf das, was er dann äußert, braucht man nicht sehr viel geben, dass das ein Ausbund der Logik sein wird. Also man muss gerade diese Mitte, die eigene Mitte in die Hand nehmen. Man muss aber zugleich auch Ängstlichkeit vermeiden. Wenn ich immer ängstlich bin, vor allem, dann werde ich auch nie wirkliche Gedanken mehr über die Welt machen. Wenn ich vor allem zurückschrecke und mich zurückziehe, ängstlich. Ich muss also auch einen gewissen Mut haben, in die Welt mich hineinzustellen und jetzt schaue ich mir die Welt an. Ich gehe auch vielleicht in unbekannte Gebiete hinein und schaue mal, was dort ist und versuche das jetzt mit meinem erwachenden Verstand zu begreifen. Und die Tugend, die man da entwickeln muss, von der auch Platon schon gesprochen hat, Platon hat ja von vier Tugenden gesprochen, die sogenannten vier platonischen Tugenden. Die erste ist die Mäßigkeit, das ist also das für die Empfindungsseele, von der wir gesprochen haben. Für die Verstandesseele ist es der Starkmut, so nennt es Platon. Der Starkmut, und der hängt sehr zusammen mit den Kräften, naja, die den Löwen bändigen und zähmen. Die Mitte wird sehr gern mit dem Bild des Löwen dargestellt oder so erlebt, weil der Löwe, also die Raubtiere überhaupt sind Tiere, die sehr stark aus dem mittleren System heraus leben. Man braucht es nur den Bau seiner Raubkatze oder seines Löwen im Anschauen, da ist dieser mächtige Brustkorb mit den mächtigen Lungen, mit dem starken Herz drin, nur dahinter der hintere Leib wird dann sehr dünn, naja, und das Köpfel, gut, das ist beim Löwen, ist dann schon sehr Sonne, aber das ist so eine Halskrause fast, also noch so, da schiebt sich das von hinten vor. Und mit dem Verstand ist nicht so viel beim Löwen, aber es kommt vor allem da aus der Mitte heraus. Also das heißt, wenn man diese Kräfte der Mitte, aus der die Verstandes- und Gemütsseele herauskommt, im Bild erlebt, dann ist es meistens das Bild des Löwen, das sich darstellt. Unter Umständen auch eine andere Raubkatze, je nachdem, wird manchmal dann auch als Panther oder und so weiter geschildert. Das sind halt dann verschiedene Schattierungen, die sich ergeben. Da ist es dann mehr das Schleichende und so weiter. Beim Löwen ist es so mehr das unmittelbare Prinzip des Starkmuts, von dem Dante spricht und von dem auch Platon spricht. Also den Löwen zu bändigen sozusagen. Und tatsächlich ist es interessant, dass es zur Zeit gerade der Verstandesseele, also griechische Zeit, beginnende römische Zeit, immer wieder Menschen gab, die wirklich also Löwen gut zähmen konnten. Was von Tiberius, glaube ich, ist es bekannt, dass er die Löwen vor den Wagen spannen konnte. Also vor seinen Wagen hat er Löwen gespannt, ne? Die muss man mal beherrschen können. Ich meine, manche haben schon mit dem Pferderl ein Problem, aber mit Löwen vor dem Wagen, das ist schon eine gewisse Leistung. Also das konnte er aber nur dadurch, dass er selber eben diese Kräfte in sich gezähmt hat. Das ist nämlich das eigentliche Geheimnis. Das ist gar nicht so sehr äußere Dressur mit allen möglichen Tricks, wie man es heute eher versucht, sondern es bestand eben dadurch, dass wenn ich bestimmte Seelenkräfte in mir in den Griff bekomme, die verwandt sind mit bestimmten Seelenkräften in bestimmten Tieren draußen, dann kann ich die bis zu einem gewissen Grad auch besänftigen oder leiten. Und die Beziehung zwischen Tier und Mensch ist eigentlich eine sehr starke, besonders dann natürlich bei den Haustieren und etwas sehr Wesentliches, sowohl für das Tier als auch für den Menschen. Naja, und das dritte Tier, das auf den Dante zustürzt, das ist ein Luchs. Ein Luchs. Ein Luchs mit den scharfen Luchsaugen, also das ist jetzt einer, der ganz typisch da oben sitzt, der mal da die Welt mit sehr wachen Sinnen abluchst eben. Na, das ist Ausdruck der Bewusstseinsseele, einer Bewusstseinsseele, aber die jetzt mit Luchsaugen nur auf die äußere Welt schaut, in der noch nicht viel wirklich von tieferer Weisheit zu merken ist, sondern nur ganz, ganz das Äußere. Gut, bin schon wieder ruhig. Luchs mag er nicht. Ist einzusehen. Die Tugend der Bewusstseinsseele wäre eigentlich die Weisheit. Also nicht bloß Verstand, Weisheit zu entwickeln. Weisheit heißt, dass ich das Äußere, Sinnliche, Verstandesmäßig Erfassbare mit dem Geistigen wirklich zusammenschauen kann, in Übereinstimmung bringen kann und das Ganze sehen kann, den Überblick über das Ganze, aber mit vollem, wachem Bewusstsein, eben nicht irgendwie mystische Eingebung und so traumartig, sondern ganz bewusst und wach. Das müsste man entwickeln. Die vierte platonische Tugend, für die gibt es jetzt gar kein Tier mehr dazu. Vierte platonische Tugend ist die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, das ist die Kraft, die unmittelbar aus dem Ich fließt. Unmittelbar aus dem geistigen Zentrum. Nicht wahr? Empfindungsseele, Verstandesseele, Bewusstseinsseele sind sozusagen das, was als Seelisches unmittelbar um das Ich herum ist, indem das Ich sozusagen am unmittelbarsten lebt und durch das es sich ausdrücken kann. Aber das Ich, der schöpferische Funke des Menschen, durch das er eben erst wirklich eine geistige Individualität ist, das ist noch etwas anderes. Es ist auch wichtig, vielleicht das heute zu sagen, weil wenn man schon überhaupt einmal von Seele und Geist spricht, dann schwimmt das alles so ein bisschen ineinander, das ist so irgendwie alles eins. Halt nichts körperlich Greifbares, also sprich, man weiß nichts Genaues davon. Aber Seelisches und Geistiges sind noch zwei verschiedene Kategorien. Das eigentlich Schöpferische, das im Menschen wohnt, also seine Individualität, sein Ich, ist eben etwas, was sich nur umkleidet mit diesen seelischen Gliedern. Und die entstehen dadurch, dass seelische Kräfte, die man zunächst aus der Natur aufgenommen hat, durch die Tätigkeit des Ich bearbeitet und verwandelt werden. Bei der Empfindungsseele sind es eben vor allem die Kräfte, die mit den Sinnen und so weiter zu tun haben, die mit der sinnlichen Welt zu tun haben, mit dem Seelischen, das dahinter lebt. Wenn das Ich in den Griff bekommt, langsam und damit umzugehen lernt, dann entwickelt sich eben aus dem einstmals Naturseelischen die Empfindungsseele. Und, Und so entsteht dann später die Verstandesseele und heute die Bewusstseinsseele durch die Arbeit des Ich. Also das heißt, das Ich durch seine Tätigkeit eignet sich jetzt erst eigentlich so richtig etwas von dem Seelischen der Welt an und macht es sich zu eigen, macht etwas Eigenes daraus. Also die Empfindung war sozusagen ganz wichtig, die Menschen hatten, das Seelische wird eigentlich aus der Welt in mich hereingezogen und durch die Tätigkeit des Ich langsam verwandelt und zu etwas Eigenem gemacht. Zu etwas Eigenem gemacht, das dann später wieder der seelischen Außenwelt übergeben wird. Durchaus. Auf das werden wir noch näher zu sprechen kommen. Also die Gerechtigkeit ist etwas, was mit dem Ich zusammenhängt. Gerechtigkeit, bewusst entscheiden zu können, etwa zwischen Gut und Böse. Das geht nur aus dem Ich heraus. Können wir mal darüber sprechen, wie das zusammenhängt mit den Schilderungen des Sündenfalls und so weiter. Und was das Positive und Negative daran ist. Weil eigentlich muss man ja sagen, ein moralischer Mensch ist der Mensch, moralisch ist der Mensch erst geworden oder der Moral fähig durch den Sündenfall. Nicht wahr? Das kann man mal so paradox sagen, seitdem ist er fähig oder beginnt, sagen wir mal, beginnt fähig zu sein, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Wobei wir auch jetzt erst langsam in die Zeit hineinkommen, wo es die Bewusstseinsseele gibt, wo man so wirklich als einzelner, individueller Mensch lernen muss, bewusst zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, nämlich unabhängig von den überlieferten, traditionellen Urteilen, die man durch die Erziehung mitbekommen hat. Nicht wahr, die meisten Unterscheidungen, die es bis dato gab, naja, das haben wir so gelernt und das ist selbstverständlich so in unserer Kultur und natürlich muss ich mich auch danach richten. Ich tue es zwar nicht immer, es geht nicht immer, aber zumindest ist es selbstverständlich, dass es so und nur nicht anders sein kann. Aber nicht, weil ich es gefunden habe, sondern weil Moses die 10 Gebote gefunden hat und so weiter. Also nicht ich selber. Heute stehen wir in der Zeit drinnen, wo es wirklich der einzelne Mensch in der einzelnen konkreten Situation entscheiden muss. Und wo es eigentlich nichts mehr alleine hilft, sich nach irgendwelchen überlieferten Regeln zu halten. Unsere Welt ist eine sehr komplexe geworden, naja, eben damit wir diese Fähigkeit bewähren können daran. Weil dadurch schreitet das einzelne individuelle Ich natürlich um einiges weiter. Und es übernimmt dadurch als einzelnes Fähigkeiten, die vorher sozusagen aus der ganzen Gruppe gekommen sind. Also wir sind jetzt ja so richtig drinnen in diesem Prozess der Individualisierung. Und das wird aber jetzt relativ schnell und stark weiterschreiten müssen. Also Gerechtigkeit. Das ist das, was wir aus dem Ich heraus entwickeln müssen, als mit einem Wort eben gesagt. Und mit dieser Gerechtigkeit in sich, die auch bedeutet, wie soll ich sagen, moralisch, geistig, aufrecht, bewusst durch die Welt zu schreiten, mit dem kann man sich also auch jetzt hineinwagen, die Untiefen des eigenen seelischen Lebens, aber überhaupt des Seelischen zu durchforsten und einmal zu schauen, was tut sich denn da drinnen, ohne dass ich von ihnen fortgerissen werde, mitgerissen werde von den Begierdekräften oder was immer da drinnen ist, sondern ich, als der auf mich gestellte Mensch, kann in dieses Seelische eintauchen und kann anschauen und unterscheiden. Und genau das tut Dante, das schildert er, in Bildern natürlich schildert er es zunächst, weil wie schildert man die seelische Welt, die geistige Welt? Sie ist nicht die äußere sinnliche Welt, aber ich muss in irgendwelchen Worten darüber reden, die zunächst einmal für die äußere sinnliche Welt geprägt sind. Also kann ich zunächst nur in sinnlichen Bildern darüber sprechen. Aber man darf sie nicht verwechseln, eben mit dem äußeren Sinnlichen. Man darf nicht glauben, der Dante hätte gemeint, das habe ich also so wirklich jetzt äußerlich als Abenteuer erlebt, dass er nicht irgendeinen Fantasy-Roman geschrieben oder sowas. Sondern es sind einfach Bilder für ein seelisches Erleben. Er steigt also in die Tiefen oder Untiefen der eigenen Seele hinein, in die Unterwelt, könnte man sagen. Also in die düstersten Kräfte eigentlich zunächst des seelischen Lebens steigt er hinunter. Und das ist ganz wichtig, dass er dort hineinzusteigen wagt. Das ist auch etwas relativ Neues, in dieser intensiven Form da hineinzusteigen. Gerade dieses Sprechen von der Unterwelt beginnt zwar schon bei den Griechen, sie sprechen schon davon, das ist eine sehr schauerliche Welt, sie schildern auch manche Qualen oder was die dort zu erleben sind oder manche Schrecknisse, die man da erleben muss, aber eigentlich ist es eine sehr fremde Welt und Dante schildert das sehr ausführlich, diesen Weg da hinunter in diese Unterwelt. Also in die eigentlich düstersten seelischen Kräfte hinein. Seelische Kräfte, die interessanterweise, wenn man sie zusammenschaut mit dem, was an Seelenkräften so in der Welt draußen ist, tatsächlich auch zusammenhängen mit dem Seelischen, das im Unterirdischen waltet. Also wir müssen, ich erinnere Sie an den Ausspruch von Wolfgang Pauli das letzte Mal, wo er sagt, diese Erlebnisse, die er da schildert, diese archetypischen Erlebnisse, sind eben nicht nur seelische Bilder, sondern zugleich Naturkräfte, aber eben Seelisches, das in der Natur dahinter waltet. Und das verwandt ist mit dem, was im Menschen drinnen steckt. Und diese düsteren Kräfte im Menschen, die sind sehr verwandt mit den Kräften, die in der Erde sozusagen seelisch walten. Also die Erde ist auch ein beseeltes Wesen in gewisser Weise, aber es sind in den Tiefen der Erde sehr düstere Kräfte. Es sind an der Erdoberfläche sozusagen, da gibt es also ganz nettes Seelisches teilweise, wenn ich das einmal so vorsichtig sagen darf, aber in der Tiefe der Erde haben wir es also mit sehr düsterem Seelischen zu tun, was teilweise durchaus mit der Tätigkeit des Menschen zusammenhängt. Das werden wir noch kommen. Es ist sehr verwandt miteinander. Und der Mensch ist nicht ganz unschuldig daran, er hat seins dazu beigetragen, dass gerade also die Tiefen der Erde mit bestimmten Seelenkräften verbunden sind, die düster sind. Also dort steigt Dante jetzt hinunter. Er schildert, dass er da einen Führer hat, der ihn hinunterführt. Das ist der griechische Dichter Vergil. Der begegnet ihm also da sozusagen als geistige Erscheinung. Und der führt ihn. Vergil war einer der am höchsten verehrten antiken Schriftsteller zur damaligen Zeit. Weil er zwar noch aus der vorchristlichen Zeit kommt, also noch nicht Christ war, aber immerhin schon in seinen Schriften gewisse Andeutungen auf den Christus gegeben hat. Zumindest hat man das so interpretiert im Christentum aus der Perspektive des Christentums heraus. Also er war einer der Heiden sozusagen unter Anführungszeichen, die am allernächsten dem Christentum irgendwo waren. Und das war ja sehr, sehr deutlich zur Zeit Dantes, aber auch schon früher, dass eben dieser Unterschied zwischen dem heidnischen Erleben und dann was dem Christentum ist, dass das sehr stark ist und dass Menschen, die nicht das Christentum aufgenommen haben, dass die sozusagen eigentlich auf ewig verdammt sind. Das war ja die kirchliche Lehre, ist ja irgendwie immer noch, so ganz irgendwo steckt es ja immer noch dahinter, man redet halt nicht mehr so viel darüber, aber eigentlich, man denkt sich, was war mit den armen alten Menschen in vorchristlicher Zeit, die sind alle in der ewigen Verdammnis. Auch wenn sie gar nichts Böses angestellt haben, aber sie sind nicht getauft, also sind der ewigen Verdammnis verfallen. Das kommt sehr deutlich durch, auch in der Schilderung Dantes. Im Grunde schildert er es tatsächlich so, dass es einmal grundsätzlich alle, die in der vorchristlichen Zeit gelebt haben, die sind einmal da unten in diesen düsteren Schächten. Je nachdem, wie wie sie halt waren, wenn sie noch alles mögliche Böse getan haben, dann sind sie halt weit unten da und da ist es dann besonders schrecklich, die eigentlich ein sehr edles Leben geführt haben, aber halt nicht das Pech gehabt haben, dass sie nicht getauft sind, die sind halt in den mildesten Schichten auch irgendwo. Interessant ist, wir werden das, na, heute werden wir nicht mehr dazu kommen, aber das nächste Mal das anschauen, dass Dante selber aber manchmal bei dieser Anschauung nicht ganz wohl ist. Und dass er irgendwo immer wieder rätselt mit dem auch, ja, aber sind die wirklich ewig verdammt und muss das so sein und kann es Ausnahmen geben davon? Also es gibt doch einzelne Persönlichkeiten, die so vorbildlich und so herausragend sind. Was müsste denn da passieren, damit die auch sozusagen der Erlösung teilhaftig werden? Und es ist interessant, dass sich dann so etwas wie ein Wiedergeburtsgedanke nämlich auftut, der zwar für Dante dann zunächst nur ein Einzelfall ist, aber immerhin einen Weg sozusagen bietet, auch für die Seelen der vorchristlichen Zeit der Erlösung teilhaftig zu werden, indem sie eben noch einmal ein Erdenleben durchleben dürfen, indem sie eben die Taufe empfangen und wenn sie dann ein tadelloses Leben führen, dann doch der Erlösung teilhaftig werden können. Aber zunächst ist also diese Hölle, könnte man auch nennen, diese Unterwelt, das Inferno, wie er es nennt, also ein Ort der ewigen Verdammnis. Also die dort stecken können dort niemals heraus. Es hat also was zu tun mit seelischen Kräften zumindest und insofern ist das also auch richtig, die den Menschen sehr, sehr stark ans Irdische fesseln und nicht loslassen. Normal ist der Weg des Menschen, den er geht, also wenn wir es jetzt aus dem anthroposophischen Wissen heraus betrachten, es ist ja nicht nach dem Tode aus, sondern geistig lebt der Mensch weiter. Er geht also dann einen Weg durch die geistige Welt und es ist eigentlich ein Rhythmus da zwischen Erdenleben, geistigem Leben, Wiederkommen zu einem neuen Erdenleben, geistiges Leben, also sich entwickeln in wiederholten Erdenleben, was ja nicht unbedingt nur die Idee der Anthroposophen ist, sondern was andere ja auch geäußert haben, im Orient ist es überhaupt, also bei den Buddhisten oder bei den Indern oder so ist es selbstverständlich, diese Anschauung, aber auch ein Denker wie Lessing, wenn Sie vielleicht kennen, seine Schrift, die Erziehung des Menschengeschlechtes, da macht er sich einen Gedanken darüber, wie der Mensch sich als Individuum überhaupt weiterentwickeln kann. Und dann schaut er so auf sein Leben, auf das Leben da und dann sagt er, in so einem mickrigen Erdenleben, was bringe ich denn da weiter? Ist das wirklich alles? Muss ich da nicht noch x-mal zu einem Erdenleben herunterkommen, um mich einmal wirklich so weiterzuentwickeln, dass ich wirklich ein richtig Mensch werde mit allen Tugenden, bin ich da nicht noch sehr, sehr weit entfernt und ist es nicht unmöglich, das alles in einem Leben zu absolvieren, muss ich da nicht immer wieder kommen. Und dabei war dieser Lessing gerade ein sehr nüchterner Mensch im Grunde, der von sich selber immer gesagt hat, ich halte mir zugute, dass ich in meinem Leben noch kein einziges Mal geträumt habe. Ich bin ein so nüchterner, aufgeklärter Mensch, dass ich auch keine Träume habe. Auf sowas gebe ich nichts, das ist nichts, sowas habe ich nicht. Und das wird zumindest insofern stimmen, als er zumindest bewusst keine erlebt hat. Das ist nämlich auch das Typische, dass mit der Entwicklung der Bewusstseinsseele, wo ich also jetzt erlebe, ich bin da und die Außenwelt ist da draußen, dass damit also das Bewusstsein für die Außenwelt viel, viel wacher geworden ist als früher, dafür aber das ganze nächtliche Erleben sehr viel dunkler geworden ist. Das heißt, das Traumleben tritt zurück. Ich meine, wir haben heute ja kaum mehr Vorstellung davon, wie viel intensiver die Menschen früher geträumt haben. In alten Zeiten, wenn ich jetzt so rechne, ägyptische Zeit oder dergleichen, was sich durchaus dann nämlich in den Schriften und die zurückgeblieben sind, widerspiegelt, kommt eigentlich sehr deutlich heraus, dass sie eigentlich auch in der Nacht unheimlich viel erleben. Wenn sie schlafen nämlich, nicht weil sie jetzt irgendwo in eine Bar gehen oder so, sondern sondern im Schlaf eben, dass ein großer Teil der Nacht nicht finster ist, sondern dass sie da etwas erleben, dass sie da sozusagen und tatsächlich noch die geistige Seite der Welt erlebt haben. Es waren auch nicht diese chaotischen Träume, die wir heute haben, das sind halt so ein paar Erinnerungsfetzen ans äußere Erleben, sondern da waren es teilweise noch sehr stark geordnete Bilder der geistigen Welt, die man erlebt hat. Und der Einweihungsweg damals bestand eben darin, diese Träume ganz bewusst bis ins Tagesbewusstsein hinein zu bewahren und beschreiben zu können im Grunde. Und aus dem sind die ganzen Schilderungen entstanden. Also das hat sich geändert. Und Lessing ist also einer, der diese Träume gar nicht mehr bewusst hat. Also ganz, ganz nüchtern ist, ganz klar Denker ist, aber jetzt die Sache durchdenkt und sagt also, wenn es überhaupt also ein Fortleben nach dem Tod gibt, dann kann ich mir das eigentlich nur vorstellen in Form wiederholter Erdenleben, sonst macht die ganze Geschichte eigentlich keinen Sinn, sonst ist das irgendwie so eine verpotzte Geschichte, das Ganze. Was soll das dann eigentlich? Da bin ich da, tu mich ein bisschen entwickeln und dann ist wieder vorbei und dann so eine ewige Erlösung oder eine ewige Verdammnis oder sonst was sein. Ja, bin ich dann überhaupt ewiger Erlösung wert mit dem bisschen, was ich jetzt weitergebracht habe? Also solche Überlegungen. Hat. Und ein bisschen sowas klingt eben davon auch bei Dante an, darum ist ihm das also so ein bisschen mulmig manchmal mit dieser ewigen Verdammnis. Aber doch immerhin richtig ist es, dass diese Kräfte, die also auch mit dem Erdinneren, mit dem seelisch-Erdinneren zu tun haben, dass die den Menschen sehr, sehr stark an die Erde fesseln. Und die unter Umständen, wenn sie zu stark werden, auch bewirken im Leben nach dem Tode, dass der Mensch zumindest lange Zeit an die Erde gefesselt ist. Das heißt an den seelischen Bereich, der mit der Erde zu tun hat und der nicht eigentlich in höhere seelische und geistige Regionen aufsteigen kann. Dass er unter Umständen überhaupt nur eine sehr, wie soll ich mal sagen, sehr flache Bahn durch die geistige Welt durchmacht. Und den Menschen sollte eigentlich das auszeichnen, dass er wie kein anderes Wesen wach und bewusst bis auf die Erde herunterkommt und dafür im Ausgleich im Leben nach dem Tod aber sehr hoch in die geistige Welt hinaufsteigt. Er macht also einen sehr großen Pendelschlag eigentlich immer wieder durch. Viel größer, als das bei anderen geistigen Wesen der Fall ist. Es gibt ja eben auch geistige Wesen, außer dem Menschen, wir sind nicht die Einzigen, wir halten uns zwar immer für die Krone der Schöpfung, nein, für die äußere Schöpfung vielleicht ein bisschen, sagen wir so ein kleines Krönchen, aber es gibt trotzdem auch andere geistige Wesen, die weit über dem Menschen stehen, die sich aber vom Menschen dadurch unterscheiden, dass sie eben niemals so massiv die Erde betreten, sich überhaupt niemals verkörpern, in einem geschlossenen Körper sozusagen, in einem engen Raum, die vielleicht so ein bisschen hineinwirken in die Welt, natürlich dann in den Naturkräften wirken und alles Mögliche, aber die zum Ausgleich dazu auch nicht so hoch in die geistige Welt hinaufsteigen, sondern die so im Kleinen so hin und her sich bewegen. Und das sind oft sehr hohe geistige Wesen, die also nicht diese, wie soll ich sagen, mal geistige Elastizität haben. Bis herunter, bis in die größte Geistesferne eigentlich herunterzusteigen. Im Grunde sind wir da zunächst einmal in der größten Geistesferne und dafür beim Ausgleich nach dem Tod ganz weit hinaufzusteigen. Und aber Menschen, die also sehr stark jetzt mit diesen unteren Kräften verbunden sind, bei denen besteht tatsächlich die Gefahr, dass sie also diesen hohen Aufstieg nach dem Tod nicht schaffen. Dass sie also sozusagen immer, wenn man jetzt das Bild gebrauchen darf, so immer die Erde umkreisen irgendwo und nicht weit wegkommen dazu. Und dadurch aber sich wenig geistige Kräfte holen können für ihre Weiterentwicklung. Das heißt, wenn sie wirklich zu einem neuen Erdenleben herunterkommen, sitzen sie eigentlich schon wieder in derselben Sauce und haben sich nicht viele neue Kräfte holen können. Das ist eine große Gefahr und die Gefahr wird immer größer. Denn diese Kräfte, die den Menschen herunterziehen, die wurden im Laufe der Menschheitsentwicklung immer stärker. Im Grunde ist das eigentlich naja, wie soll ich sagen, der seelische Müll, den die Menschen hinterlassen haben. Also es gibt nicht nur die äußere Umweltverschmutzung, sondern es gibt eine massive seelische Verschmutzung der Welt, die vor allem durch den Menschen hineingekommen ist. Das Tier hat auch Begierde, Tier hat Triebe, alles Mögliche, aber es, die sind immer durch die Weisheit der Welt im Zaum gehalten irgendwo. Und man kann nicht einem Löwen böse sein, weil er jetzt Beute erreißt. Und wenn er satt ist, wird er es auch nicht tun. Nur aus Spaß, aus Hetz tut das nicht. Ich meine, der Mensch tut alles Mögliche so aus, weiß man nicht warum. Weil es ihm jetzt schlecht geht oder sich nicht wohlfühlt, quält er halt den Nachbarn oder sonst wen. Also das wird einem Löwen eher nicht einfallen. Aber der Mensch hat sich gerade aus dieser instinktiven, unter Anführungszeichen, instinktiven Ordnung der Natur herausgenommen, aber unter Umständen dieses ganze Triebhafte durchaus noch beibehalten. Und wenn er es nicht mit dem eigenen Ich in die Hand nimmt, naja, dann geht es durch und dann tobt sich's aus und dann verstärkt es sich nämlich mit der Zeit auch immer. Je mehr es ausgetobt wird, desto mehr verstärkt sich es nämlich. Das ist also ein dummer Ausspruch der heutigen Zeit. Naja, also es gibt eine ganze Menge Aggressionen in der Welt, naja, die muss man halt austoben lassen, dadurch werden wir es los. Na, dadurch werden wir es überhaupt nicht los. Dadurch werden wir sie überhaupt nicht los. Sie werden immer stärker, sie werden gerade so trainiert, systematisch trainiert dadurch. Sicher, für einen kurzen Moment ist einmal Ruhe. Jetzt habe ich mich ausgetobt, habe alles zusammengehauen, habe das Fußballstadion zerlegt und den Nachbarn die Bierflaschen auf den Kopf gehauen. Und jetzt bin ich für die nächste Stunde bin ich geschafft, weil ich meine Kräfte verausgabt habe. Aber das nächste Mal passiert genau dasselbe. Der wird sicher kein friedlicherer Mensch dadurch werden. Im Gegenteil, er wird schon bald wieder die nächste Möglichkeit suchen, wo er toben kann. Und das wird fast zwanghaft dann. Und diese seelischen Kräfte, das sind aber Realitäten. Das sind Realitäten, die seelisch da sind, die sozusagen in der seelischen Atmosphäre oder in der seelischen Unterwelt der Erde da sind. Das ist der eigentliche Höllenraum. Das ist es. Also, die Hölle sind wir, die haben wir gemacht. Die haben wir gemacht und wir basteln ganz gut daran. Also diese Dinge bleiben zurück. Wir werden dann das nächste Mal, also ich denke, wir werden uns mit der göttlichen Komödie 2-3 Abende lang beschäftigen müssen. Es ist ein sehr umfangreiches Werk, man kann ohnehin immer nur Einzelnes herausnehmen. Sie ist wunderschön zu lesen, sie ist wunderschön zu lesen, sicher nicht ganz einfach zu lesen, sie ist nicht so eine sehr gute Nachtlektüre, vielleicht so ein Krimi, obwohl es spannend wie ein Krimi ist. Aber man hat was davon, wenn man wirklich also sich Zeit nimmt dafür und die einzelnen Bilder wirken lässt. Das Wichtige ist nämlich, was man davon lernen kann, diese Bildersprache zu erleben und gleichzeitig dann versuchen aber auch zu verstehen, diese Bilder, was steckt dahinter. Das Anthroposophische, die Anthroposophie kann eine sehr große Hilfe sein, diese Bilder zu verstehen. Auch Bilder zu verstehen, die uns Rudolf Steiner nicht erklärt hat. Er hat ab und zu einmal über die göttliche Komödie gesprochen, hat manches dazu angegeben, aber da ist so viel mehr auch noch drinnen. Und es sind also sehr, sehr viele typische Erlebnisse, urbildliche, wenn man so will, also archetypische Erlebnisse, aber doch ganz persönlich geschildert, als ganz persönliches Erlebnis. Und wenn bei einem Menschen ein geistiges Erlebnis anfängt, also eine Art platonische Ideenschau in neuer Form, dann ist sie bildhaft und dann kommen solche oder ähnliche Bilder durchaus hervor. Und das heißt, man kann sich dadurch eine gewisse Vorstellung davon machen, was man da mal erleben wird. Man wird es sicher wieder mit einer ganz eigenen, individuellen, persönlichen Prägung erfahren. Es ist nicht einfach ein Abklatsch, 1:1. Aber man kann dann doch sehen, da sind gewisse Gemeinsamkeiten drinnen und gewisse Gesetzmäßigkeiten drinnen, die da so geschildert sind, die in meinem Erlebnis auch so sind. Und dann beginnt man die Zusammenhänge zu erkennen, dass das nicht so was nur Fantasieprodukt oder so ist. Also das soll auch der Sinn sein oder der Grund, warum wir uns mit solchen Dingen beschäftigen. Dante ist eben insofern interessant, weil er einerseits diese starke Bildersprache noch hat, andererseits aber auch schon ein Mensch ist, der an der Schwelle steht zur Entwicklung der Bewusstseinsseele. Weil so mit dem 13., 14. Jahrhundert beginnt die Bewusstseinsseele. Und er ist einer, der in der Entwicklung der Bewusstseinsseele auch schon ein bisschen so ein, zwei Schritte den meisten seiner Zeitgenossen voraus war. Also daher ist eigentlich der Inhalt dessen durchaus etwas für uns heute. Oder ein Lehrbeispiel sozusagen, an dem wir was lernen können. Darum beschäftigen wir uns damit, dass wir uns also ein bisschen wieder vertraut machen mit dieser Bildersprache. Aber das werden wir uns das nächste Mal ein bisschen intensiver anschauen. Ich werde Ihnen dann das nächste Mal auch so eine kurze Zusammenfassung einmal der göttlichen Komödie geben. Das ist unheimlich reich und dicht, aber so, dass man ein bisschen einen Orientierungsfaden hat. Ist auch ganz gut, wenn man es selber mal liest, weil es ist so ein Bilderstrom, dass man ja aufpassen muss, dass man da auch nicht sozusagen das Bewusstsein verliert und nach drei Seiten nicht mehr weiß, was man schon gelesen hat. Das ist alles schon wieder weg. Das heißt, es ist zugleich eine Übung, wach zu bleiben, dass ich da den Faden nicht verliere und nicht nur die Bilder so vorüberflimmern lasse und nachher so beeindruckend was. Na, konkret weiß ich nicht mehr sehr viel, aber beeindruckend war es. Also auch das ist eine ganz gute Übung. Einmal bei sowas wach zu bleiben und nicht nur bloß beim logischen Ableiten. Bei dem soll man auch wach sein. Klar, soll man nicht verlieren, aber dazu gewinnen. Danke. Okay.